Florian Lukas, Schauspieler, heute zu Gast bei mir. Und so haben ihn vor gut 20 Jahren Millionen Kinozuschauer erlebt.
Erich Honecker gratulierte dem neuen Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrats der DDR, Sigmund Jähn.
Was, der Jähn?
Florian Lukas als falscher aktueller Kamerasprecher mit aufgeklebtem Bart in Goodbye Lenin. Jetzt spielt er im neuen Kinofilm Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers die Hauptrolle.
Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen.
Florian Lukas, heute unser Gast. Einen schönen guten Tag nochmal.
Guten Tag.
Und die Frage, die sich aufdrängt, welche Note hatten Sie in der Schule in bildender Kunst?
Gefühlt eine 4 oder sowas. Also ich konnte nicht besonders gut malen, leider nicht. Jetzt sagen natürlich alle, malen kann man lernen, aber das würde ich über Schauspiel auch sagen. Ist nicht so schwer, aber weiß nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe auch mal in meiner Erinnerung immer nur Mai-Demonstrationen gemalt.
Ja.
So, und ich kann mich nicht erinnern, dass Kunstunterricht ideologiefrei war. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert.
Natürlich zielt die Frage ab auf den neuen Film mit Ihnen, Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers. Da geht's eben um einen ganz berühmten Künstler. Er war nicht nur Maler, der war ja irgendwie gefühlt alles, ne? Also
ja.
Grafiker, Architekt, Designer, Pädagoge, Schriftsteller. Ja, für alle, die diesen Künstler noch nicht kennen, und ich muss gestehen, ich musste mich auch erstmal so ein bisschen einlesen und einfuchsen vor diesem Interview. Wer ist dieser Heinrich Vogeler?
Heinrich Vogeler, ich wusste das übrigens auch nicht, also deshalb hatte ich es auch so einen Spaß, diesen Film zu machen und jetzt auch darüber zu sprechen, weil ich finde, der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. In der ersten Hälfte seines Lebens war er einer der bekanntesten Jugendstilkünstler, war Familienvater, war Landschaftsgestalter, war Architekt, der war das Zentrum der Künstlergemeinde in Worpswede, um den sich Rielke, Paula Modersohn-Becker und andere gesellt haben. Und hat dann aber, als es so Richtung Ersten Weltkrieg ging, die Verbindung zu seiner Arbeit verloren. Die war irgendwie nicht mehr relevant. Das war für diese Zeit zu sehr Märchenwelt. Und kam dann in eine schwere Krise. Seine Ehe war auch kaputt, wusste da nicht mehr so richtig weiter und dachte, er zieht jetzt mal in den Krieg und vielleicht ist das Leben ja dann glücklicherweise zu Ende für ihn. War es aber nicht und musste sich dann nach dem Krieg sehr stark neu orientieren und hat sich dann dem Kommunismus zugewandt. Und ist dann nach Moskau emigriert, sogar hat seinen Hof in Worpswede verschenkt, hat ein Kinderheim daraus machen lassen und hat ein vollkommen neues Leben nochmal begonnen. Also, und hat dann sowjetische Komplexbilder gemalt. Also sehr, sehr anders als in der ersten Hälfte seines Lebens.
Sie beschreiben es ja schon, ein unglaublich komplexer Charakter ist das, ne? Wie haben Sie sich dem Charakter genähert für diesen Film?
Es gibt keine Videoaufnahmen oder Filmaufnahmen von ihm, aber sehr viel Fotomaterial auch. Und er hat ein sehr umfangreiches Buch über sein Leben geschrieben. Das habe ich gelesen und dann gab es sehr lange, viele ausführliche Gespräche mit der Regisseurin Marie Noël, die das Drehbuch auch entwickelt hat. Und wir haben sehr viel und ausführlich über ihn gesprochen, über auch was Kunst ist. Und das war ein mehrjähriger Prozess. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und im Frühjahr 2020 und haben dann die Späßchen gedreht.
Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers. Heinrich Vogeler, Ende des 19. Jahrhunderts, ein sehr bedeutender Künstler in Deutschland. Er war Grafiker, er war Maler und als Gestalter seines großen Künstleranwesens und Gartens in Worpswede auch handwerklich sehr, sehr begabt. Haben Sie, Florian Lukas, da auch Begabungen?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja.
Ah ja, okay.
Ich habe da auch Spaß dran. Da gibt's eine Verbindung, finde ich. Dieser Wunsch und der Wille, sich in der Natur zu bewegen und die auch zu gestalten, darin Schönheit zu finden auch, das finde ich total nachvollziehbar und das geht mir ganz ähnlich. Also ich versuche auch so viel wie möglich Zeit außerhalb der Stadt zu verbringen. Zum Glück kann ich das. Habe ich überhaupt die Möglichkeit? Leider habe ich zu wenig Zeit. Dafür müsste ich tatsächlich dann wohnen und auch viel selbstständiger als Künstler arbeiten. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja eher aus dem Reisegewerbe. So. Ich bin einfach sehr, sehr viel unterwegs. Ich kann das gar nicht so machen oder könnte das gar nicht so machen wie Vogeler. Aber manchmal träume ich davon, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Das liegt mir schon sehr.
Bevor wir vielleicht auf den Film nochmal später zurückkommen, möchte ich gerne nochmal ein paar persönliche Sachen nochmal von Ihnen erfahren, die Sie ja gerade jetzt schon angesprochen haben. Erstmal fand ich es sehr interessant, dass Sie gar nicht aus einer Schauspielerfamilie kommen generell, ne? Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie trotzdem einer geworden sind und dann noch so ein erfolgreicher?
Kann ich mir auch nicht erklären. Ich hatte nur einfach als Kind Spaß, Sachen vorzutragen, auch schon im Unterricht, die nicht langweilig sind, weil ich fand es so wahnsinnig langweilig, wie andere irgendwie immer alle Gedichte vorgeleiert haben. Und ich dachte, es muss irgendwie auch anders gehen. ich hatte wie viele aus meiner Generation einen unglaublichen Spaß an den Schallplatten-Hörspielen, die wir rauf und runter gehört haben und alles auswendig konnten. Mhm. Und daraus ist der Wunsch entstanden, das auch mal selber zu können und auch vielleicht nicht langweilig. Und dann habe ich als Kind Mitglied des Kindersprecherensembles des Rundfunks der DDR. Und die haben mich, da habe ich mich beworben und die haben mich genommen und das war der Anfang von allem. Also da habe ich mit 12 schon mit den ganzen tollen Schauspielern in den großen Studios in der Leperstraße Hörspiele gemacht. Und daraus hat sich dann alles ergeben. Aber eigentlich hatte ich immer nur Lust, das auszuprobieren und zu gucken, ob ich das vielleicht besser kann als andere. Und dann hat sich so ein Jahr ans andere gereiht. Und jetzt sind's über 30.
Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass eine Ihrer ersten Engagements im Kindersprecherensemble in der damaligen DDR war, aber Sie wollten schnell noch einen Schritt weitergehen und wollten Schauspieler werden. Wie kam das genau?
Ich wollte halt gerne Filme machen. Ich mochte tatsächlich sowas wie Ein Colt für alle Fälle so gerne, weil das hatte irgendwie was, hatte was Actionmäßiges und es hatte was, was Romantisches irgendwie auch. Und dann, der war ja Stuntman und dann fuhr der mit so einem coolen Karre da rum und es hatte irgendwie auch was ein bisschen mit Film an sich zu tun und so. Das war auch so amerikanisch. Also ich habe davon irgendwie geträumt, das irgendwie auch zu machen. Und habe aber auch in Theatergruppen gespielt, habe auch meine ersten Erfahrungen gemacht am Berliner Ensemble mit 19, so direkt nach der Schule. Diese Theaterwelt war nicht meine. Also das war, ich wollte lieber Filme machen. So. Und an den Schauspielschulen gab's das nicht. Also da war Film nicht anerkannt als gleichberechtigte Sparte des Schauspiels. So. Da gab's das Theater und da gab's dann nichts mehr. Alles andere war irgendwie Geldverdienerei. Ich hatte da immer große Probleme auch mit Autoritäten und auch mit der ganzen Egozentrik, die bei vielen Schauspielern, Schauspielstudenten vor allem ist, und bin auch da irgendwie auch immer durchgefallen in den Prüfungen. Bin dann am Ende dann doch in Babelsberg angenommen worden. Ich hätte das beginnen können, aber dafür hätte ich diesen Film, den ich damals machen wollte, nicht machen dürfen. Also da gab es eine Art von Arbeitsverbot. Und ich hätte da später anfangen müssen, dann hat man mir eine Exmatrikulation angedroht und, okay, oder viel Ärger und Stress, wenn ich trotzdem es wagen sollte, das Studium anzutreten, obwohl man mich gar nicht exmatrikulieren konnte, dass ich da keine Lust drauf hatte. Ja.
Okay, und generell haben Sie ja immer betont, dass dieses Arbeiten am Set mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit den Kolleginnen und Kollegen da vor Ort, für Sie dann auch so mehr Gemeinschaft war, als wenn man jetzt so eine Hauptrolle auf einer Theaterbühne hat, ne? Vielleicht mit ein paar Leutchen noch drumherum und das nur genau machen muss, was der Theaterintendant sich da vorgestellt hat.
Naja, wenn man da fest angestellt ist, dann hast du halt also als normaler Schauspieler nicht besonders viel Freiräume. Also du spielst was sie dir geben, und ich so als Ossi hatte eben Lust rumzukommen und zu reisen, eben auch mit Filmen und einfach an sehr viele verschiedene Orte zu kommen und mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Und ich wollte eben lieber freiberuflich in wechselnden Konstellationen an verschiedenen Orten arbeiten. Das ist, wovon ich geträumt habe und was zum Glück tatsächlich dann auch Realität wurde. Also ich darf mich mit so vielen unterschiedlichen Dingen an so vielen unterschiedlichen Orten befassen. Ich darf mir die Menschen aussuchen, mit denen ich Projekte realisiere. Das ist ein totales Privileg, was du als festangestellter Schauspieler am Theater so normalerweise nicht hast. So, und das war eine bewusste Entscheidung und die war für mich genau richtig.
Wir haben schon über die Anfänge Ihrer Karriere geredet. Was einige aber nicht wissen, diese Karriere schien fast schon einmal am Ende. Denn vor gut 20 Jahren litten Sie plötzlich unter einer halbseitigen Gesichtslähmung, ausgelöst durch Stress. Und natürlich, wie man sich unschwer vorstellen kann, ein absoluter Horror für einen Schauspieler. Wie haben Sie denn damals aus dieser Situation wieder herausgefunden?
Naja, also erstmal mit der grundsätzlichen Einstellung, so geht's nicht weiter. Also ich darf mich nicht mehr so stressen lassen und so hetzen. Die ersten 10 Jahre sozusagen habe ich versucht, auch so viel wie möglich zu machen. Ich hatte auch eine Familie und die Kinder waren noch sehr klein und wir wollten die Kindererziehung nicht in fremde Hände geben. Und die Doppelbelastung mit der Arbeit und der Organisiererei und den kleinen Kindern, für die wir ja damals da sein wollten, und eben auch sehr vielen Projekten, die parallel stattfanden und gleichzeitig und mit sehr viel Reisen und Stress verbunden waren. Das ist schwer vorstellbar, man muss wirklich dann teilweise im Kostüm zum Flughafen rasen, den letzten Flug kriegen, gucken, dass man da am nächsten Morgen um 6 wieder aufsteht und das teilweise täglich, sodass man, wenn man nachts aufwacht oder aufschreckt sogar, nicht mehr wirklich weiß, in welcher Stadt man sich befindet. Das ist ein Zustand, den wollte ich so nicht mehr haben, den habe ich auch gesagt, mache ich nicht mehr. Und dann haben mir Ärzte geholfen, tatsächlich. Und ruhig bleiben, weil solche Gesichtslähmungen oft auch nicht mehr weggehen oder schwere Schäden im Gesicht hinterlassen. Ich habe tatsächlich Jahre gebraucht, um meine alte Muskulatur wieder genauso aufzubauen, dass sie 100%ig so funktionierte, wie ich das wollte. Das hat man aber relativ schnell nicht mehr gesehen. Mhm. Und konnte man auch kaschieren. Aber mein Gesicht meldet sich nach wie vor. Wenn bei starken Stresssituationen merke ich, dass da wieder eine Muskelschwäche in der einen Hälfte ist. Und diese ist ein ganz klares Warnsignal, mal wieder zurückzutreten und mal ein bisschen ruhiger zu werden.
Okay, so, aber da hören Sie dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich komplett auf Ihren Körper und können das schon mal einschätzen. Also da haben Sie gesagt, oh, da jetzt ist eine Schwelle überschritten. Das haben Sie auch jetzt thematisch bei Filmen so gemacht. Also klar, dieser Riesenerfolg von Goodbye Lenin und Weißen See. Danach haben Sie gesagt, Sie möchten aber eigentlich jetzt bitteschön Schluss mit irgendwelchen DDR-Themen. Da haben Sie nochmal eine Ausnahme gemacht für den Film Das schweigende Klassenzimmer. Aber trotzdem wollten Sie denn, haben Sie denn gesagt, oh, jetzt reicht's jetzt, ich möchte jetzt nicht als irgendein DDR-Experte gelten, der ich gar nicht bin.
Genau. Also, weil ich den Eindruck hatte, man wird sehr stark festgelegt auf DDR-Themen, aber ich habe diese Rollen Weißen See gespielt als einzige Figur, die in der DDR lebt und aufwächst. Alle anderen Sachen hatten mit DDR wenig zu tun. Gut, bei Lenin auch nicht. Letztendlich ging es da auch nur um eine DDR, die gar nicht existiert und die man sich vielleicht so gewünscht hätte. Und da entstand ein Eindruck in den Medien, aber auch bei Leuten, die mich ansprachen, auf Filme, die mit DDR zu tun hatten, von denen ich entweder noch nie gehört hatte oder schon gar nicht mitgespielt habe. So, und dann dachte ich so, ich muss mal eine Pause machen. Ich komme mir vor, als wenn ich zu DDR-Historiker werde, der unglaubliche Erfahrungen in der DDR gesammelt hat und jetzt in seine Filmprojekte einfließen lässt, ohne daran zu denken, dass das ja nun wirklich schon 30 Jahre her ist und ich auch erst 16 war, als die DDR unterging. Letztendlich geht's auch da um eine Pause, also um sich da auch nicht zu stark festlegen zu lassen. Und ich will das jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, aber da lag so ein Gewicht da drauf. Außerdem habe ich über die Jahre durch Weißen See auch so viel darüber gesprochen, dass ich da einfach mal eine Pause brauchte.
Schauspieler Florian Lukas ist ganz aktuell zu sehen im Kino als Künstler Heinrich Vogeler, der in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu den bedeutendsten Künstlern in Deutschland gehörte. Und es ist nicht nur ein Film über einen Künstler, sondern auch extrem kunstvoll gemacht. Mit Spielfilmszenen, mit Interviews, mit Kunstexperten und Szenen, in denen sich die Schauspiel- und auch die realen Figuren begegnen. Wie war denn das, Florian Lukas, für Sie bei den Dreharbeiten?
Ich finde das total faszinierend, als historische Figur durch ein modernes Paris zu laufen oder aus einer historischen Umgebung, aus diesem Palais Rodin, aus diesem Museumsgarten hinauszutreten und durchs Paris zu laufen mit Biedermeier-Verkleidung. Ja, ja. Das fand ich ein total tolles Konzept. Also Bilder, Interviews mit Künstlern, Psychoanalytikern, mit Schriftstellern, die sich mit Vogeler beschäftigt haben, mit Familienangehörigen. Das zu verbinden, auch die Charaktere aus der Figur heraustreten zu lassen und sich mit der Figur zu beschäftigen in Form von Verfremdungen, mit großen Plakaten, wo tatsächliche Fotos dieser Charaktere draufgedruckt sind. Da sind so viele unterschiedliche Elemente, war total spannend.
Also kann man wirklich sagen, ein kunstvoller Film über die Kunst. Es geht ja immer wieder um Kunst, logischerweise ja auch. Und der Heinrich Vogeler hat sich auch als kleinbürgerlichen Romantiker bezeichnet. Man sieht auch immer wieder, dass er eigentlich ja auch ein Träumer ist, ein großer Naturliebhaber. Ganz generell, wie viel von diesem Mann steckt dann möglicherweise auch in Ihnen, der Sie jetzt ihn verkörpert haben?
Also was ich glaube, wo die Verbindung ist, ist das Wissen, dass aus Krisen was Schönes entstehen kann. Also und was uns, glaube ich, auch verbindet, er und mich, ist der Wunsch oder der Wille, obwohl es einem nicht oft gelingt oder selten genug, die schönen Dinge zu sehen, auch in der Hässlichkeit. Also nach den kleinen Dingen zu suchen und diese kleinen Dinge, die Schönheit bedeuten, eben auch groß werden zu lassen. Ich glaube, ich bin nicht so ein Träumer wie er. Ich glaube, da bin ich viel zu, zu pessimistisch. Und es ist auch ein Stück auch beneidenswert, also, oder zu skeptisch irgendwie auch. Mhm. Aber Vogeler war, glaube ich, überhaupt nicht skeptisch. Der war höchstens gegen sich selbst skeptisch, aber er hat sich so reingeworfen in die Schönheit der Natur, in die Schönheit einer Vorstellung einer Ehe, einer Familie, die Schönheit dann später einen neuen Menschen, eine neue Gesellschaft entstehen zu lassen, eine gerechtere Welt. Da bin ich viel zu skeptisch und da war Vogeler viel zu viel weicher am Herzen, würde ich mal sagen, viel offener. Und das finde ich interessant daran, aber da ändert, glaube ich, auch die Verbindung.
Herr Lukas, Sie haben mal gesagt, für mich sind die Rollen interessant, die ich mir erstmal gar nicht zutraue oder für die ich mich sogar überfordert fühle. Wie genau meinen Sie das?
Für mich sind es immer unbekannte Türen mit vollkommen unbekannten Welten. Mhm. Insofern kann ich auch gar nicht immer sagen, was mein Ziel wäre, was ich noch gerne möchte als Schauspieler, sondern ich suche tatsächlich nach den Projekten, die nicht leicht sind. weil die spannend sind, weil sie einen immer wieder Herzklopfen bringen, weil die immer eine Herausforderung sind und weil sie immer schaffen, über den eigenen Schatten zu springen. Ich glaube, dass mich das lebendig hält, ja.
Ja, und das sieht man ja auch, wenn man sich ihre jetzt über 30-jährige Karriere mal so anschaut, einfach nur an den Filmen entlang, was für unterschiedliche Menschentypen sie da gespielt haben. Zuletzt auch, können wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil ich sie großartig finde, eine Serie auf Sky, Die Wespe, da geht's um so einen abgehalfterten Dartspieler, wenn ich das mal so nennen darf. Ja. Mhm. Allgemein aber interessiert mich mal so als Schauspieler, was bleibt da eigentlich hängen, wenn man sich so Sachen drauf schafft? Also ich habe jetzt gelesen, Sie haben mal für einen Film Breakdance-Stunden extra in Berlin genommen bei irgendwelchen Breakdance-Weltmeistern, weil sie da irgendwie eine Tanzszene hatten. Dann eben jetzt für Die Wespe müssten sie ja auch mit dem Dart sich ein bisschen beschäftigen. Was bleibt denn da am Ende hängen? Also machen sie jetzt auf einer Party mal eine spontane Breakdance-Einlage oder werfen einen Pfeil in eine Wand oder ist es dann gegessen mit dem Film oder der Serie?
Beim Tanzen eher nicht. Also habe ich richtig Angst vor Tanzen, tatsächlich vor Tanz im Film. Und das war auch in dem Fall Sweet Disaster ist der Film, der jetzt dieses Jahr, glaube ich, ins Kino kommt noch in Deutschland. Die Tanzszene war für mich ein totales Angstthema, um Gottes Willen. Und dann muss man sich auch noch mit Breakdance-Weltmeistern zusammen zeigen. Aber die Herausforderung ist eine tolle. Beim Tanzen bleibt nicht viel hängen, außer falls ich mal einen Kontakt zu Breakdance-Weltmeistern brauche, habe ich jetzt einen ganz kurzen Draht zu denen.
Ja.
Beim Dart ist es so, dadurch, dass wir Schauspieler sind und wir in den Filmen viel besser aussehen oder in unseren Fähigkeiten viel besser rüberkommen als die Realität, es ist halt so, ähnlich wie beim Klettern bei Nordwand, wenn man eine Kneipe betritt und sich an die Dartscheibe stellt oder in die Kletterhalle geht und versucht zu klettern, die Leute erwarten ja unglaubliche Höchstleistungen von einem,
ja,
die man niemals erfüllen kann. Beim Dart ist es auch so, ich meine, ich bin Linkshänder und musste mit rechts werfen. Jetzt ist Eddie Frotzke, die Figur, die ich da spiele, ist auch jemand, der sein Zielauge verliert durch einen Unfall. Das heißt, er muss auch noch seinen Bewegungsablauf komplett ändern und muss mit rechts werfen, also meine schwache Hand, und mit links zielen. Und man hat sich so einen ganz komischen Bewegungsablauf raufgeschafft. Den musste ich auch viele Wochen lang trainieren. Ich komme nicht wirklich an etwas heran, was mich zufriedenstellen würde an Leistung. Da bleibt aber was hängen. Und ich kann jetzt einen ziemlich guten Abwurf machen, aber treffen ist nach wie vor schlecht.
Okay.
Aber sich überhaupt damit zu beschäftigen, auch die Familie und den Freundeskreis darin zu involvieren,
ja,
und plötzlich zu Hause Dart-Turniere veranstalten und so, das bleibt schon hängen und inspiriert ja nicht nur mich, sondern auch meine Familie und meinen Freundeskreis. Das macht schon Freude, ja.
Über den aktuellen Film haben wir jetzt schon recht ausführlich gesprochen. Jetzt möchte ich nochmal über die Serienkomödie reden, die gerade auf Sky läuft, Die Wespe. Da spielen Sie Eddie, Die Wespe Frotzke, einen abgerockten, aber sehr sympathischen Dartspieler mit Fokuhila und mit einem für Dartspieler ja typischen Bäuchlein. Der rennt auch die ganze Zeit so in Jogginghosen rum. Sind Sie zu Hause dann auch so rumgelaufen in Jogginghosen, als Sie Die Wespe gedreht haben?
Nee, Jogginghosen habe ich nicht, aber mit Bauch und Fokuhila ja irgendwann dann schon. Also das war ja tatsächlich so, ich hab mir, also okay, Dart war zur Hölle, also okay, Dart kenne ich als Kneipensport, so, und da soll irgendwie eine WM stattfinden und dann, oh Gott, wirst du plötzlich überwältigt von dieser riesigen Dart-Welt, wie die Leute da rumlaufen, wie die aussehen und dass alle dick sind. Und dann war klar, okay, also hier muss ein Bauch her und ich kann endlich mal 4 Stück Kuchen essen statt nur 3 und immer noch ein Brötchen mehr und mich mal so richtig gehen lassen. Aber es war so irgendwie auch beängstigend, so dann so schnell dann zuzunehmen, umso härter, um ihn dann hinterher wieder loszuwerden.
Wollte ich gerade sagen, weil ich habe gelesen, Sie haben 3 Monate gebraucht, um sich den anzufuttern, ging der genauso schnell auch wieder weg, nee, ne?
Ja, ich hatte nur 2 Monate Zeit, den wieder wegzukriegen. Ach. Und das war tatsächlich mit viel Sport und Hungern. Also das war dann eigentlich gar nicht lustig, das dann wieder runterzukriegen für den nächsten Film. Jetzt drehen wir weiter, die 2. und die 3. Staffel von Der Wespe, und jetzt muss ich so langsam wieder anfuttern und mir auch die Haare wachsen lassen. Aber ich mache das total gerne und ich habe echt Spaß daran, wie der aussieht und wie der ist, ja.
Und jetzt eben diese Rolle, und das ist ja mal das Spannende und Interessante an Ihnen, als dieser feinsinnige Künstler Heinrich Vogeler, ja, warum brauchen Sie unbedingt diese wirklich so radikale Abwechslung? Also gegensätzlicher können ja beide kaum sein.
Weil das Leben so ist. Also das Leben ist so dermaßen unterschiedlich, beziehungsweise das so sollte mein Leben jedenfalls sein. Also ich hatte immer Angst tatsächlich vor Routine und vor einem immer gleichwährenden Leben. Das ist, was mich für diesen Beruf so auch so begeistert hat. Die Aussicht darauf, so unterschiedliche Dinge zu erleben und zu erfahren und dass ich das eingelöst hat, dass ich auch darauf achten durfte und konnte, dass es so unterschiedliche Dinge sind. Ich finde, das Leben ist für mich so unterschiedlich und es sollte abwechslungsreich sein und für mich sollte jeder Tag anders sein. Und zum Glück ist tatsächlich jeder Tag anders in meinem Leben. Es gibt überhaupt gar keine Routine Und deshalb bin ich auch immer skeptisch, tatsächlich Reihen zu machen oder Serien, die über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht laufen. Ich langweile mich mit mir selber einfach so unglaublich schnell. Ich würde immer Abwechslung und Freiheit wählen als Sicherheit. Mhm. Das ist meine Lebenseinstellung und ich habe die Möglichkeit, das zu tun und greife diese Möglichkeiten auch.
Leider geht unsere Zeit jetzt schon wieder langsam ihrem Ende entgegen. Daher gerne am Schluss noch die Frage, was können wir in Zukunft noch von Ihnen erwarten? Was steht demnächst bei Florian Lukas an?
Also neben Heinrich Vogler kommt dieser kleine Debütfilm Sweet Disaster ins Kino. Der hat im Moment eine sehr erfolgreiche Festivaltournee und reist um die Welt. Super erfolgreich auf sehr vielen Festivals. Dann kommen zwei neue Staffeln von Die Wespe, wie erwähnt. Mhm. Dann werden wir im Herbst machen eine neue Staffel von Sherlock und Watson, eine sehr erfolgreiche Hörspielreihe. Und dann ist es ja fast schon um, weil wie gesagt, also die Dreharbeiten jetzt hier für Die Wespe werden sehr intensiv sein und sehr lange dauern. Und ich brauche immer auch Zeit zwischendurch, um mich zu regenerieren und auch kleinere Sachen zu machen, auch fürs Radio. Das ist meine alte Liebe nach wie vor, auch Hörspiele zu machen, beim Rundfunk oder auch Features zu sprechen, auch als Sprecher tätig zu sein. Und aber eben auch Zeit zu haben für Familie und Freunde, weil sonst werde ich irgendwann ein ausgebrannter, einsamer Schauspieler sein. Und das möchte ich nicht. Und brauche auch immer wieder Kraft, um wieder was Neues zu entdecken und auch einen neuen Anlauf zu nehmen. Und ich bin in der luxuriösen Position, das machen zu dürfen. Und das nehme ich dann auch gerne wahr.
Dann wünsche ich Ihnen die Kraft dafür und vor allem auch die Gesundheit in den heutigen Zeiten, ja auch genauso wichtig wie alles andere überhaupt. Ne?
Absolut.
Und freue mich dann auf den Film erstmal im Kino. Heinrich Vogler aus dem Leben eines Träumers, auf neue Folgen Die Wespe und alles, was dann noch kommt von Florian Lukas. Hat mich sehr gefreut. Ich hätte noch so viel mehr gerne besprochen mit Ihnen, aber die Zeit ist jetzt langsam am Ende. Ja. Und insofern, danke ich Ihnen sehr, dass Sie so schön und nett geplaudert haben. Und freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.
Auch. Vielen Dank, gleichfalls vielen Dank. Auf Wiedersehen.